Der Goina holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Mega, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei unserer 153. Folge des Podcasts. Und hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite allseits beliebt durch seine Ausstrahlung und Kritik und Rhetorik Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hallo Futsal-Philosoph.
Ja, hallo, Futsal Economist. Warum hast du eigentlich einen englischen Namen? Warum heißt du nicht Futsal Ökonom?
Ja, gute Frage. Das ist 2013 in einer spontanen Aktion mit Daniel Ramon Sabalz geschehen, als ich dann auf mit hinzugefügt wurde. I don't know. Also.
Damals war das vielleicht noch cool.
so denglisch. Weil damals so noch Futsal noch für englischsprachige Sportart stand, oder was?
Nee. Ja, du bist so 2013 bist du. Aber ey, ist das nicht geil? Wir haben fast eine Dekade. Also wir gehen jetzt in unser 10. Jahr dann hier insgesamt mit Mr. Futsal, ne?
Wahnsinn. Ja, lange Zeit.
Eine Dekade. Boah. Ich bin richtig glücklich, Teil dieser Dekade zu sein, weil ich bin ja, ich glaube, 5, 6 Jahre oder sowas dabei, jetzt 7 Jahre, keine Ahnung.
Immerhin haben wir im Gegensatz zum Futsal in Deutschland relative Entwicklung.
Okay. Willst du jetzt schon anfangen mit den Sticheleien? Du weißt doch, dass wir schlussendlich dann wieder Kritik ernten.
Ja, natürlich.
Können wir heute auch drauf eingehen. Wir haben ja auch Rückmeldungen gekriegt zum letzten Podcast. Aber das ist das Geile am Podcast. Mann, wir skripten hier nicht. Wir machen einfach aus dem Bauch. Und da macht man halt auch mal Aussagen, die so ein bisschen anecken können. Wir sind einfach echt, so ist das. Und das macht das Spaßige. Man weiß ja auch nicht, was hier passiert. Nicht ich weiß das, nicht du weißt das, nicht der Hörer weiß es, was in den nächsten 5 Minuten hier passiert. Wir wissen nur, okay, wir reden über Futsal, was in der Woche dran war. So.
Ich weiß nur, Sebastian Rauch quasselt mich wieder zu. So, das ist auch immer safe.
Ich wollte gerade ein bisschen Zeitplatzierung kriegen, damit du bei deinen Monologen heute zur Fortuna Düsseldorf ist wieder ein bisschen ausgeglichen.
Ich führe das ja auch mal tiefer aus, weil ich denke, dass die Insights, die wir haben oder die ich jetzt habe, aus Sicht eben als eines Aktiven bei Fortuna Düsseldorf, das gibt eben Einblicke, die interessant sind für jeden und die man ja auch im Fußball nie bekommt. Also als ob jetzt der Manager eines Fußball-Bundesligisten jede Woche einen Podcast aufnimmt und von den Internas berichtet. Das gibt es dann eben nur im Futsal. Ja, da reporten noch die Abteilungsleitungsmitglieder aus den Clubs. Voll da dabei.
Ja, aber warte mal. Diese Woche, also ich kann ja schon mal direkt, wollen wir in News starten? Dann kann ich ja eine News reinhauen.
Und los geht's.
Ja, so, also hier bei euch bei Fortuna ist ja euer Kommunikationschef, wie ich ihn laut Bild-Zeitung jetzt bezeichnen darf, HP Effing, ordentlich unterwegs und hat ja beim Podcast Bosses Bundesliga-Blog, glaube ich, dran teilgenommen und hat dort so ein bisschen über Futsal erzählt. Fand ich spannend. Ich habe jetzt nichts dazugelernt, aber trotzdem gut, also insgesamt gut Platzierung, Futsal in so einem etwas breiteren Bundesliga-Fußball-Block, so kann man sagen.
Definitiv, egal wo Futsal platziert wird, außerhalb der jetzt schon aktiven Futsal-Community, es ist einfach ein Gewinn. HP macht dort gute Arbeit an dieser Front. Klar war das Allgemeines zum Futsal, für uns sind das eben Plattitüden, die wir eben seit 10 Jahren hören. Die Hoffnung ist ja aber, dass von den, keine Ahnung, wie viele Zuhörer der Podcast hat, nehme ich mal an, mehr als wir, also 1000, 2000 mehr, keine Ahnung, dass dann 10 Leute das irgendwie so aktiv wahrnehmen, das reicht dann schon. Und immer ein Gewinn. Ich hätte mir natürlich klar vielleicht noch mehr gewünscht, dass man auch die Plattform nutzt und eine Message an, sei es DFB, die Verbände, äußert. Das sind ja auch immer wieder diese Plattformen, wo man eben mal die Macht nutzen kann der Medien und die Verbände unter Zugzwang bringen kann, weil da, wenn wir in so einem kleinen Kreis eben darüber reden und kritisieren, dann denkt man sich beim DFB auch, ja, so what, sind halt jetzt die 200 Hörer da von dem Podcast oder 300, aber wenn das eben ein größerer Podcast ist, ja.
Ja, da hat man eine Möglichkeit, meinst du, so mal auch ein bisschen zu fordern, Forderungspotenzial zu entwickeln in der Breite. Ich muss ehrlich gestehen, es kam mir eher das Gegenteil bei rum. Der DFB wurde ja mehr oder weniger sehr, sehr positiv dargestellt. Wir feiern ihn ja auch mittlerweile für vieles. Ich fand eine Aussage ganz spannend, und zwar der DFB möchte in den nächsten 5 bis 10 Jahren Top-Nation in Europa sein. Das ist mal eine Ansage von HP. Ich weiß nicht, was er für Infos vom DFB hat. Habe ich noch nicht so gehört, aber wir werden es dann sehen, ob es in 5 Jahren soweit ist.
Auch gut, schöner Zugzwang bringen.
Genau, da ist der Zugzwang. Das hat er clever gemacht, clever eingefädelt. Wunderbar. Ja, schön, habe ich auf jeden Fall gefreut.
Übrigens, Medienwirksamkeit. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ich habe mir so einen 10-Zeiler zurechtgelegt auf dem Handy, auf meinem Smartphone, und immer wenn ich jetzt Beiträge auf Insta oder Facebook oder wo auch anders sehe, poste ich einfach diesen 10-Zeiler, der da lautet, ja, man muss endlich umdenken, auf Futsal gehen für die Jugendausbildung, also diese neue Story, die wir ja jetzt seit einigen Wochen hier auch verkörpern, sag ich mal, Futsal für den Fußball, für Jugendaufbau, dieser Killman-Effekt, den wir vor ein paar Podcasts im Thesenbrei mal rausgearbeitet
übrigens
haben.
Den Killman-Effekt, den ich übrigens die Tage bei der Fortbildung für Fußballtrainer B-Lizenzinhaber sicherlich auf den Tisch bringen werde oder präsentieren. Stark. Ich werde eine Folie dazu machen.
Schick die Slides, ja, sehr gut. und das, ich poste jetzt einfach, weil dort sind auch die nicht Futsal kennen. Das sind dann diese allgemeinen Berichte über Hallenfußball oder auch über, ja, der deutsche Fußball, wo geht's hin, Jugend. Einfach reinposten. Ich kann auch nur alle da draußen dasselbe empfehlen. Kommentiert Daniel, solche Beiträge. Einfach irgendwas mit Futsal da reinschreiben. Irgendwas?
Daniel, ganz wichtig ist, wenn du dem Killman-Effekt postest und so weiter und wir davon sprechen, wir müssen die Realität des Killman-Effekts schaffen. Das heißt, wir brauchen für diesen Killman-Effekt eigentlich auch einen Wikipedia-Beitrag. Das heißt, wenn man ihn googelt, sofort einen Wikipedia-Beitrag hat.
Das ist gut.
Vielleicht sollten wir uns mal dazu, weil Wikipedia-Beitrag kann jeder schreiben, sollten wir uns als Mr. Futsal mal verpflichten, in den nächsten 3 bis 4 Wochen mal so einen kleinen Killman oder du als ich sag mal, als einer der Urheber. Ich habe ja auch ein bisschen Ur gehoben, aber den Namen Killman-Effekt, den wollen wir dir jetzt mal mit Yalcin Chelani, weil der hat den Killman rausgeholt, zusteuern. Aber ein Wikipedia-Beitrag dazu wäre total wichtig, damit Leute es finden, die dann das hören oder lesen. Was ist das Erste, was sie machen? Die googeln. Und wo landen sie? Bei Wikipedia. Und dann, für viele Menschen ist ja Wikipedia die Wahrheit. Und von daher, so, hätt's den Killman-Effekt.
Das müssen schlaue Leute gesagt haben.
Ja.
Wir können auch besser machen, wir könnten Open Access Journal anschreiben, 5 Seiten zusammen klöppeln und die publizieren das und dann kannst du dich auf den Artikel beziehen.
Ja, ist noch besser. Ich finde, wir sollten als Mr. Futsal auch solche Artikel jetzt endlich publizieren.
Ja, auf meinem ResearchGate-Account. Das ist ja so eine Publikationsplattform für unveröffentlichte Artikel bei Forschern, die man aber auch von außen auf die man zugreifen kann, da kann man eben auch Open Access machen.
Daniel, hier in unserem Podcast haben wir die Community, die macht Peer Review, das passt.
Ja, sehr gut. Aber kommen wir mal zurück zu den ganzen weiteren News, auch aus der Community, die uns gemeldet wurden, die ich hier auf dem Zettel noch habe. Ja, Dennis Schafka, unser Mann am Balkan, nenne ich ihn jetzt, der auch bei uns bei Fortuna war und dann beim WSV Wuppertal, also auch im deutschen Futsal, jahrelang dabei und berichtet uns ja immer vom Balkan, auch von den Turnieren. Dort gibt es wieder große aktuelle Turniere, wo auch Amar Džindžić teilnimmt startet jetzt die Tage. Und die Big News war natürlich, dass Ivankovic vom TSV Weil im Dorf zu Torpedo Moskau in die russische Profiliga wechselt. Ist ein guter Move für den Spieler, finanziell wahrscheinlich.
ja, sicherlich. Dann
merkt man ja am Ende doch, was wir schon für gute Spieler in der Bundesliga hatten.
Es ist ja auch einer der besten Spieler der Liga gewesen, von daher sicherlich auch mit Potenzial, auch für eine russische Liga und auch unter anderem, ich glaube, EM-Teilnehmer gewesen. Also von daher auch da ins breitere Licht oder ins größere Licht gekommen. Ja, wünschen wir ihm viel Erfolg und Glück. Mehr können wir nicht machen. Es gab auch noch weitere Wechsel. Magst du uns mehr erzählen?
Der erste Wechsel, den ich hier auf der Liste habe, ist Mike Babris zu Hohenstein Ernsthallen. In dem Moment fällt mir ein, was ich machen wollte. Ich wollte noch ein bisschen Background Research über Mike Babris. Ist das gar kein Franzose? Babri ist auch kein.
Nein.
Ist er ein tschechischer Spieler?
Lettland.
Okay. Lettland.
Ich glaube, er war bei der. Ja, also ich habe jetzt auch nicht extremst recherchiert. Ich weiß nur, dass er bei Lettland mitgespielt hat und lettischer Nationalspieler war. Zumindest ist meine Information, falls ich falsch liege, liebe Community, sagt uns mehr, weil wir haben jetzt da nicht intensiv recherchiert. Auf jeden Fall ein interessanter Neuzugang. Hat ja am Wochenende auch schon geputzt. Also von daher direkt eingeschlagen bei Hohenstein. Und sich damit verstärkt. Und als ich die Aufstellung von Hohenstein gelesen habe, dachte ich auch so, wow. Also ohne Wittig wirkt das echt wie so eine krasse
Liga. Wie die FC-Energie Cottbus des Futsals.
Genau. Genau. Mit Pipliza im Tor. Wo ist eigentlich Wawrek? Wo ist Wawrek? Bitte sag's
weg.
Ey, wo ist Wawrek? Ja. Ist er weg? Also ganz ehrlich, der wurde doch einfach nur als verletzt. Ich hoffe, er hat keine schwere Verletzung, weil er ist so lange weg.
Ja, ist ein guter Punkt, ja.
Krass, also den
unser Uhu-Kleber.
Ja, der, also ganz ehrlich, hat halt seine Schwächen, aber ich vermisse seine futsalerischen Qualitäten mit Fuß am Ball und dann die Tore, die er schießt, die vermisse ich schon. So. Und natürlich auch ein bisschen Uhu-Kleber. Das war immer schön zu reflektieren.
Ja, also an die Community meldet uns gerne.
Was ist mit Wawrek? Wo ist er?
Wo ist er hin? Vielleicht wo Timo Di Giorgio gerade ist. Den werden wir noch suchen.
Timo, melde dich. Wo bist du? Spielst du noch Fußball?
Tim Baumer. Nee, Tim, doch.
Tim Baumer, doch. Er hieß Tim Baumer. Auch noch. Ich weiß es noch.
Es sind so ein paar Namen, die fehlen einfach. Einmal weg.
Der hat ja bei Münster gespielt, noch kurze Zeit, genau. Ja.
Wie heißt denn der Alte von den Stuttgarter Clubs? Kevin Reinhardt. Wo ist Kevin Reinhardt?
Ja, der war ja, also ganz ehrlich, Kevin Reinhardt war ja schon einer der sicherlich bis heute sogar noch Topspieler auf deutschem Niveau, würde ich sagen. Also sicherlich, der hat ja auch in Tschechien gespielt.
Ja, ja.
Und das darf man nicht vergessen, dass der schon eine Messlatte hatte, die war schon hoch. Also da würden auch heute viele Nationalspieler nicht rankommen.
Bitte meldet euch, diese Spieler, meldet euch.
Oh, Kevin Reinhardt, nochmal sehen. In Stuttgart kannst du ja überall spielen mittlerweile, weil Mert Sipahi, was mich sehr gefreut hat. Wir haben gesagt, wir haben ja letzte Woche schon spekuliert, wo könnte er hingehen. Interessant. Und das freut mich sehr, weil daran habe ich gar nicht gedacht, weil es irgendwie gar nicht so. Ja, irgendwie, vielleicht liegen wir auch falsch, aber von der Leistungsstärke irgendwie nicht passte im Kopf. Aber der ist beim Stuttgarter FC, beim deutschen Meister. Und das freut mich riesig für ihn. Hat ja auch schlussendlich irgendwie auch Balkankultur im Blut. Von daher passte da auch irgendwie gut hin.
Genau, zusammen mit Malik Hatzijavtic von Wacker. Hamburg, aber da habe ich mich gefragt, warum trennen sich die Brüder? Also warum trennen sich Malik und Tarek? Also wir hätten ja vermutet, dass beide zusammen mit Johnny Goede einfach zu Liria wechseln.
Ja, vielleicht wollte Stuttgart nur Malik.
Ne? Ja.
Und so ein Angebot aus Stuttgart, um die deutsche Meisterschaft spielen. Aber die Frage ist halt auch, was ich mich frage, fährt er jetzt von Berlin nach Stuttgart? Oder kann Stuttgart es sich leisten, ihn jetzt auch dort...
Vielleicht hat er auch einen Ausbildungsplatz jetzt bekommen und macht dort die Ausbildung, weshalb auch wieder nur einer geht. Das kann ja natürlich auch sein. Ne?
Ja, genau. Also es wird irgendwie sowas sein, weil ich jetzt nicht glaube, dass er ein Festgehalt kriegt, womit er da in Stuttgart, in einer sehr teuren Stadt durchaus, nach München, unschwer leben kann. Also, oder schwer leben kann. Ja, unabhängig davon freut mich auch, dass da auch ein neuer Club gefunden wurde. Jetzt fragen wir uns noch, wo ist Johnny?
Ich habe noch keine Informationen, wo er auftaucht. Bei Liria nicht. Also bei Liria nicht.
Melde dich.
Also Johnny, nicht mal, eine Aufstellung.
Wo richtig. Wo geht's hin? Ja, er ist ja auch noch verletzt gewesen, aber vielleicht kann er uns das melden. Wir machen gerne einen Transfer-Veröffentlichung hier.
Ja. Und dann gab es noch den Wechsel von Hashem Mitidji vom FC St. Pauli zu Wacker. Also einige Rochaden im deutschen Futsal. Leider bekommt man selten das Aufrücken von Fußballspielern in ein Futsalteam nicht mit. Wird einfach wenig reported. Wir haben auch letztes Mal uns natürlich etwas beschwert über den DFB-Account, den DFB-Futsal-Account, den Content. Und ich habe auch noch das Feedback aber bekommen, dass man auch in dem Fall, aber auch nochmal ansprechen müsste, auch ein bisschen die Insta- und Social-Media-Arbeit der Clubs. weil die lässt auch wirklich zu wünschen übrig. Das ist eine hohe Varianz, also von wirklich viel Aktivität auf den Kanälen bis hin zu stummen, fast toten Kanälen. Da könnte tatsächlich mehr laufen, gerade im Blick auf Reels, Challenges, also Kontext, Content außerhalb von Ergebnispräsentation. Da fehlt es. Auch Highlights. Es werden halt kaum Video-Highlights, obwohl wir die ja benutzen können als Vereine. Wir können die DFB, den DFB-Content, die Videoaufnahmen nutzen für eigenen Content. Ja, aber nötig natürlich Input.
Ja. Ja. Muss auch mal du, ich bin, du bist ja ein Liebhaber der Ergebnisgrafiken. Also von daher. Nein, also sowas ist also auch so Spieltagsplakat und so weiter, ist ja schon wichtig auch für den Nahraum, damit die Leute Bescheid wissen und so weiter und auch ein Ergebnis sicherlich. Aber was du meinst, ist sicherlich einfach auch insgesamt ein bisschen auch mit sowas wie solchen Reels oder ich sag mal so Challenges, kriegst du halt mehr als nur deinen Nahraum. Der wird natürlich auch damit wunderbar abgedeckt. Aber es macht einfach mehr Werbung, mehr Action, mehr Content. Und ja, manchmal ist aber auch so, Daniel, ich möchte mal die Kritik aufnehmen. Manchmal finde ich es gar nicht so schlimm, wenn Vereine es nichts machen, weil manchmal ist auch schlechte Qualität nicht besser als
manchmal ist weniger mehr wert, meinst du?
Ja, manchmal schon. Bei manchen Vereinen glaube ich schon. Unabhängig davon würde ich auch sagen, dass halt der DFB natürlich nicht nur die Manpower und das Geld hat. Deswegen sehen wir ihn ja auch schon ein bisschen mehr in medialer Verantwortung als die Vereine. Natürlich, die Vereine, aber die kriegen ja auch ihr Fett weg, wenn wir uns allein die Bilder bei fußball.de anschauen. Und so weiter und so fort. Ja, gut. Man kann sicherlich da diskutieren drüber. Ich finde es aber auf jeden Fall, Kritik ist, kann jeder, jeder ist kritisch zu beäugen, Daniel, auch wir. Also von daher alles in Ordnung. Es gab ja sogar noch eine Kritik, weil wir uns ja über die Transparenz beschwert hatten. Ich glaube, da hatte ich was zu gesagt zum Thema U19. Ja, aber ich bin jetzt immer noch nicht befriedigt, indem ich da so ein bisschen Storyboard gesehen habe, dass sie da gegen Litauen oder wer das war gewonnen und unentschieden gespielt haben. Ich weiß nicht, gab es das, Daniel? Hast du was gefunden? Gab es bewegte Bilder von dem Spiel? Oder von dem
ist mir jetzt auch nicht aktiv über den Weg gelaufen, muss ich sagen. Nee, die Richtung ein bisschen mehr von den Ergebnissen, das war auch nur gelesen, ne?
Ja, dass da ein Kader ist, da wurde ja geschrieben, ja, Kader, da muss man nur aufrufen. Ja, das wissen wir. Wir haben über den Kader bitte in zwei Podcasts vorher schon gesprochen. Also so ist es nicht. Wir wissen, dass da ein Kader ist, aber uns fehlt halt so ein bisschen Leben drin. Bisschen Leben, ja. So eine Story mit einem Ergebnis, das ist wieder das, was du meinst, das reicht nicht. Ergebnispräsentation reicht nicht. So, also und ein Kader. Wir wollen, diese Namen müssen ja auch mit Leben gefüllt werden. Also bewegte Bilder, sowas in der Art. Das ist das, was ich meine. Das ist was ich meine mit Informationstransportierung zu uns. Leben transportieren heißt Information transportieren.
Ich bin jetzt auch auf der Seite, gerade hier U19 Nationalmannschaft, dann suche ich nochmal die Ergebnisse das Spiel jetzt, was jetzt war, ne? Oder gegen Lettland?
Ja, ich glaube, das war jetzt gegen, war das Litauen? Litauen war es, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher.
Ich finde es gar nicht. Also entweder war keins.
Ich weiß auch nicht. Doch, es war am Wochenende. Habe ich ja in der Story, hat man das gesehen.
Aber man findet es nicht auf der Seite.
Genau. Jetzt hast du in der Story gehabt, das ist dann temporär. Und das ist halt die Kritik. Also mir fehlt das Leben da drin. Und da reicht es mir nicht ein Ergebnis, mir reicht nicht ein Kader. Ich will, oder der Futsal muss Identifikation zulassen. Da reicht mir nicht der Name. Da muss man Szenen haben, da muss man Leben haben. Und das ist die Kritik, das ist dann dieser Einblick, diese Transparenz, die ich gemeint habe. Und nicht, dass da ein Kader steht. Das juckt mich doch, also toll, da haben wir darüber gesprochen. Also wie gesagt, das ist dann für mich zu wenig. Aber immerhin, und das muss man sagen, die U19 hat direkt gespielt. Es war sogar ein Erfolg. Und das freut mich. Das freut mich für die U19. Und also vielleicht ist man da mutig und zeigt demnächst auch bewegte Bilder. Vielleicht sehen wir ja auch noch was. Vielleicht, ich wünsche es mir einfach. Naja, schön. Das war auf jeden Fall auch am Wochenende.
Dazu muss man auch sagen, ich habe dann bei Dominik Naujok, schöne Grüße nach Jena, die Bilder gesehen von der Halle. Das waren die ersten Bilder, die ich von der Halle gesehen habe. Ich habe vorher keine Bilder so wahrgenommen. Was sind so deine Empfindungen, wenn du die Halle siehst?
Ja, sehr modern. Ich finde, was ich richtig, also ich sag mal, ich mache mal ein Harvard-Sandwich jetzt gerade. Richtig geil, geiler Parkettboden, muss man einfach sagen. Richtig geil. Dann Kritik ist, finde ich, langweilige Wände. dieser clean Look, aber das ist halt so ein Punkt. Und wieder ein positiver Punkt ist, runde Torpfosten. Also die schönen, richtigen
Ja.
Futsal-Tore. Was will man mehr? So hast du ein 2-2-1-Kritik. Wunderbar. Also richtig geile Halle, kann man sagen. Insgesamt vom Spielfeld, von den Toren. Wirkt alles top. Mir wird ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen
Ja.
Farbe. So wie, kennst du dich
Dieses
erinnern?
deutsche Depressiv, dieser deutsche depressive Hallenbau.
Das ist
Also,
dieses Cleane, das man seit 2018 so pflegt, so mit Bierhoff und so weiter beim DFB, mit der Akademie und so weiter, dass man dieses Grau, dieses Schwarz-Weiß nur, ja, dann kommt mal ein bisschen Gold rein, aber es ist halt beim DFB nicht alles Gold, was
ja,
glänzt.
der Christian Büffelschneider hat uns ja, war in der Gruppe, der uns darauf auch mal darauf hingewiesen hat oder das zu dem, der es thematisiert hat, dass eben die Holländer mit ihrer Futsalhalle da ein toller Vorreiter sind, wie man so eine Halle auch zu einem Ort der Sportart machen kann.
Ja,
und
genau.
wenn du dir die Halle anschaust, ist schön, aber du könntest halt auch Sackhüpfen da drin machen. Also du wüsstest jetzt nicht, welche
Genau.
Sportart hier wirklich praktiziert wird. Ist das Basketball, Handball, Sackhüpfen? Das weißt du einfach nicht, weil du siehst einfach da kein Indiz. Und
Ja.
ich meine, ist ja nur, da wird ja nur Futsal nämlich angespielt oder Winterfußball. Ja, also ist ein bisschen schade, vertan,
Ja,
dass man da ein bisschen was aufhängen kann, ein bisschen was bemalen kann und so.
man
Das
sieht schon am Spielfeld schon und an den Markierungen, an den Toren, dass es Futsal ist, ne, dass es eine Futsalhalle ist, ist auch
ja, die
cool.
Markierungen sind alle korrekt. Und die
Aber wenn du
sind
das.
das die einzelnen Rundpfostentore übrigens in Deutschland?
Ja, ich glaube, ich habe die auch schon mal beim Stuttgarter FC gesehen. Die hatten auch schon mal welche kurz. Ob sie eingeflogen waren, weiß ich nicht. Ja, aber das ist natürlich geil. Also Rundpfostentore hatte ich das letzte Mal in Spanien. Also von daher finde ich es geil. Aber was ich noch sagen wollte, diesen Vergleich mit den Niederlanden und der entsprechenden Futsalhalle dort beim KNVB, glaube ich, ist das, beim Verband. Das meine ich eben, dass da so, da ist Futsal, da ist der Sport oder sei es auch Fußball einfach, das Graffiti an der Wand, das ist bunt, da ist Lebendigkeit. Also wenn man diese Halle nur zum Training und zu Testzwecken nutzt, dann braucht man, wie gesagt, dann wäre das schon geil, da auch irgendwie Leben reinzukriegen, weil man hat ja keine Tribüne oder sowas, weißt du? So, ja gut, aber hier ist natürlich auch, da ist grau-weiß und das ist in Ordnung. So, meine Güte, das,
Richtig. Was habe ich
ja,
noch aufgeschrieben? Ich habe
Geschmackssache.
noch, ich geh mal durch. Ah, Feedback von Allen Erkosevic vom Wuppertaler SV. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mal nachhöre, was jetzt in der ersten Woche schon nach dem Sieg beim Hallenturnier in Wuppertal passiert ist. Ich wurde nochmal darauf hingewiesen, es war nicht die Stadtmeisterschaft. Wir haben das so ein bisschen falsch dargestellt im letzten Podcast. Es war das Südhöhenturnier. Schon ein renommiertes Turnier in Wuppertal, aber eben nicht die Stadtmeisterschaft, denn dort hat tatsächlich die erste oder die Regionalliga-Fußballmannschaft vom WSV teilgenommen, auch gewonnen. Aber Allen meinte, bisher super positive Reaktion, also der Auftritt der Futsaler bei diesem Südhöhen-Turnier, super Rezeption, viel Feedback. Schon die ersten zwei Spieler sind im Training oder haben sich angemeldet. Und man erhofft sich jetzt auch dadurch, dass die Ligen und die Vorbereitung in den Fußballverein jetzt erst startet, dann nochmal die Diskussion in den Verein über Futsal. Ja, habt ihr denn gesehen? WSV Futsal. Und das dann nochmal im Mittelrun, sozusagen mittelfristig, dann
Ja.
nochmal Effekte kommen. Also es wird also spannend, was passiert, aber alle reden über Futsal, hat er gesagt. Und das wäre auch anders als vor 1, 2, 3 Jahren. Oder vor
Ja.
2, 3 Jahren so rum. Weil da war das dann wohl gar nicht so thematisiert. Und jetzt war das echt positiv aufgeladen, das Ganze? Also, schauen wir mal.
Ja, wir hatten letzte Woche ja schon ein bisschen Thesenbrei dazu aufgestellt oder gerührt, besser gesagt. Und was mir gefällt, ist hier natürlich der Aspekt, dass jetzt natürlich Interesse bei Fußballern für den Futsal entwickelt wurde und da sicherlich noch was nachkommt. Und ich habe ja mittlerweile so eine neue These entwickelt, dass natürlich ein Wuppertaler SV als der Verein im Wuppertal, wenn er eine Futsalmannschaft beim Hallenfußball antreten lässt, natürlich einen deutlich anderen Effekt hat, als wenn der, weiß ich nicht, SV Gievenbeck oder sonst was da spielt. Ich denke, der Wuppert, also wenn auch wenn Fortuna Düsseldorf mit einer Futsalmannschaft an so einer Hallenmeisterschaft teilnehmen würde, hätte das nochmal einen anderen Effekt, diesen Zugeffekt, diesen Profi-Charakter oder diese Profi-Atmosphäre, Profi-Aura, nennen wir es mal einfach. Und auch dieses, so der Starverein einfach auch, ne? Und das ist der Punkt. Ich glaube, es hat einen anderen Effekt für große Fußballclubs, ja, die vielleicht Top in der Stadt sind, die dann, oder jemand, der aus der Bezirksliga oder Kreisliga kommt. So, es sind halt sicherlich unterschiedliche Wahrnehmungseffekte. Und so kann man Wuppertal jetzt sicherlich gratulieren, dass sie da so einen guten Job gemacht haben. Und freut mich auf jeden Fall, weil im Wuppertal das Projekt ja auch, ja, also es ist schon so ewig da, seit Futsal Seleção, so ewig ist Aden auch schon dabei. Ich hoffe, dass das noch ewig lebt dort mit dem Futsal. Ne?
Kann man auf jeden Fall nochmal guten Boost jetzt bekommen, die Jungs. Motivation auch. Also super, super Sache. Und dann bin ich hier mit meinen News eigentlich durch.
Das war schon, Daniel. Wir haben nichts mehr.
Ja, wir können jetzt rübergehen zu den Regionalligen. Da sind einige
Ja.
gelaufen. Und dann zur Bundesliga. Bundesliga, hey, wir haben genug andere Probleme.
Ja, okay. Lass uns das machen. Können wir machen. Ansonsten, ich hätte nämlich auch nichts mehr. Ich habe nämlich auch die Punkte, die du abgedeckt hast im Kopf. Und sonst habe ich nichts. Dann lass uns rübergehen. Regionalliga. Regionalligen,
Hatten wir
ne?
denn was? Ja, Süd
Hatten
hat
wir das?
gespielt.
Lass
Süd
uns doch
hat.
mal, nein, stopp, lass mal Ladies First machen heute. Wie wär's? Ladies
Ja, wenn da
First?
was war. Ja, schon, da war eine Partie. Kann das sein?
Mhm. Jo, ich schaue jetzt gerade und bin mal gespannt.
Nee.
Ja, es gab auf jeden Fall letzten, ich glaube, haben wir über die letzte Partie eigentlich schon gesprochen, letzten Dezember, um es einfach voll zu vervollständigen.
Ja.
Oberhausen in Köln, hatten wir das? Ja,
Ja, ich
ne?
glaube, das hatten wir, ja.
Okay, dann ist da jetzt nichts passiert, aber Ladies First, sie waren als erstes dran. Jetzt gehen wir rüber, dann wollen wir in die Regionalliga Süd, so wie du es gerade angekündigt
Ja,
hast.
dort waren schon einige Partien jetzt. Tatsächlich am Samstag und Sonntag. Jetzt
Ja.
keine großen Überraschungen, denn die Beton Boys gewinnen 6:3 gegen den TSV 1860 München und untermauern dann doch noch ihren Anspruch auf Platz 2 oder vielleicht sogar 1. Futsal Allgäu gewinnt 9:7, auch was ein Spiel gegen Darmstadt. Und Darmstadt spielt dann einen Tag später wieder gegen Ingolstadt und verliert auch dort. Also die armen Darmstädter, das war kein gutes Motivationswochenende. Und 1860 gegen Karlsruhe ist dann auch ausgefallen. Das wäre ja auch wieder einen
Ja.
Tag später für 60 gewesen. Ja.
Ja, interessant, das haben wir jetzt ja häufiger schon gesehen im Süden, dass man dort an einem Wochenende mehrfach Spieltage hat, wenn man so möchte. Und ja, Darmstadt hier jetzt am letzten Wochenende natürlich unglücklich. Zwei knappe Niederlagen auch, finde ich auch
Ja.
interessant. Ja, und zugleich natürlich auch dann sicherlich die Fahrt ins Allgäu und nach Ingolstadt verbunden miteinander. Ich glaube nicht, dass sie dann nochmal nach Darmstadt zurückgefahren sind,
Mich
wenn sie
wundert, ganz
haben.
ehrlich, mir wundert, dass das von den Statuten überhaupt möglich ist, dass man zwei Spiele machen kann.
Ja, aber ich weiß nicht, warum dir ist vielleicht das nochmal irgendwie ein Corona-Effekt daraus, irgendwie, dass du irgendwie jetzt auf einmal darauf drängst, schnell die Spieltage zusammenzukriegen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es spektakulär, was da in den Wochenenden abgeht. Aber Darmstadt ist immer noch, ist nicht letzter, so kann man es sagen, sind Vorletzter und somit Relegationsteam und nicht Abstiegsteam, wenn man so will. Ja, aber mittlerweile schon 7 Punkte Abstand und 3 Spiele mehr als der siebtplatzierte Karlsruher SC. Das heißt, da kann man sich vielleicht auf Relegation einstellen, so könnte man es
Ja,
sagen.
leider. Also das Trikot hängt ja hier im Schrank. Ich drücke den Jungs weiter die Daumen dort. Ist eine
Ja.
enge Kiste im Mittelfeld, die Liga. Du hast oben Paars, die schweben über allen, eigentlich schon mit dem sicheren
Ja.
Relegationsplatz. Dann hast du
Ja.
Darmstadt und Neuenheim, die unten komplett weg sind. Und dann hast du so eine Mitte, die einfach durchweg zusammenhängt, fast.
Ja, das ist im Mittelfeld ist spannend. So kann man es sagen. Ja, das im Süden. Lass uns gegen den Uhrzeigersinn gehen in den Nordosten, Daniel. Ja, wollen wir uns da mal die Liga anschauen? Da haben wir ja gesagt, vielleicht finden wir da eines Tages jetzt noch in dieser Saison vielleicht den Johnny Goede.
Ja, war leider nicht in der Aufstellung von Liria. Ja.
Nee, noch nicht. Noch nicht. Da ist noch der Tomislav Krolo im Tor. Scheint auch kein schlechter zu sein. Und ja, Liria marschiert. 15:1 gegen Omidan Dresden gewonnen. Das war auch das einzige Spiel meines Einblickes hier nach. Man ist 3 Punkte vor Kroatien. Man hat ja gegen Kroatien das Duell vor, ich glaube, im Ende November war es, deutlich gewonnen mit 9:2. Ja, Liria heißester Kandidat im Osten auf die Bundesliga-Relegation. So können wir sagen, ne?
132 Tore, 132 zu 19.
Kann man machen.
Ja, dürfte das beste Torverhältnis fast sein in Deutschland. Ich muss ich jetzt auch nochmal gleich durchgucken, aber ja.
Ja. Sicherlich. Kann man sicherlich als Kandidat dafür betrachten. Mhm. Wollen wir weitergehen in den Norden?
Ja, gerne. Hatten wir. Gucken, jetzt müssen wir gucken, ob was war oder nicht.
Nee, im Norden war nichts.
Also super. Zumindest. Super Vorbereitung. Herr Rauch.
Nein, im Norden war nichts. Ich habe nur gefragt, ob du mehr weißt. Aber
nee, im Westen war auch nichts.
Im Westen gab es auch nichts. Im Westen nichts Neues. Ja, das ist dann so der Überblick. Im Südwesten gab es da denn was? Das wäre jetzt Kuriosum.
Landesliga Niederrhein. Dritte Liga.
Nee. Ach komm, über Niederrhein.
Vierte Liga.
Nein, wir reden über Niederrhein gefühlt alle fünf Sendungen. Aber komm.
Weil ja, war ein Spiel. Ne? GSV Düsseldorf besiegt TV Heilherberg mit 16-3.
Wahnsinn.
Ja, TV Heilherberg. Auch übrigens ganz interessant, weil ich hatte damals bei mein Toro Futsal Lightnings den Julio kennengelernt. Brasilianer, der schon 5 bis 5 oder 10 Jahre vorher ein Team gegründet hatte, Futsal.
Ja.
Damals ganz jung. Nun kam er etwas älter zu mir, ist dann mit zur Fortuna und dann ist er nach Herberg und hat dann dort den Verein aufgemacht, ist aber nun bei Wuppertal und trotzdem hält sich Herbeck. Also das finde ich super. Bei Herbeck läuft es sportlich natürlich jetzt noch nicht so rund mit dem letzten Platz, aber immerhin ein Punkt. Aber man hält sich von dem Pionier. Der Pionier hat sich abgekapselt, aber der Verein führt das weiter. Das ist vielleicht immer ganz spannend bei Herbeck.
Ja, weißt du, was ich geil finde in der letzten Futsal-Liga? Was ich einfach geil finde?
Was denn?
Weißt du das? Man kann nicht absteigen. Ist das nicht toll? Es gibt eigentlich nur Gewinner am Ende des Tages. Am Ende bleibst du dort, wo du bist.
Wenn du nicht aber aufsteigst. Dem TV Gutheil-Herberg auch nichts. Sie sind einfach die schlechteste Mannschaft Deutschlands, aber nur, weil es auch die einzigste Liga die einzigste vierte Liga aktuell ist.
Aber Daniel, warst du nicht letztes Jahr noch im schlechtesten Team Deutschlands? War da nicht irgendwas?
Ich habe auch für die dritte von Fortuna gespielt. Ja, ich war auch in der Liga. Aber die Furious Futsal All-Stars übrigens von Mönchengladbach auch schön. Da spielen wirklich dann die alten Bünni Türkan und der Tiso mit. Ja, also der Matthias Bongard. Also sind ein paar alte dabei. Ist schon eine ganz lustige Liga. Und bei uns auch. Da Jagenburg ist ab und zu mit dabei. Ja, also ist eigentlich cool. Eine gute Liga. So, dann, was haben wir noch? Ja, nichts. Gute Vorbereitung von uns.
Ja, aber wir sind halt auch noch.
Westfalenliga war.
Da können wir hingucken, aber du musst halt wissen, wir sind ja auch noch. Ja, im Futsal ist ja noch im Winterschlaf so ein bisschen.
Ah, das stimmt. Real Münster gewinnt 7-2 gegen Futsal Falcons Langenberg. Mhm. Und damit ist Real Münster auch hier heißester Aufstiegskandidat mit 7 Spielen, 21 Punkten, schon 5 Punkte vor Schwerte mit 2 Spielen mehr.
Mhm. Ja, wäre ja schon spannend, wenn wir einen Münsterwechsel sehen in die Regionalliga. Von Münster aus West, Real Münster hoch, UFC Münster runter. Wir hätten eine neue Nummer 1.
Oh, das kann ja echt passieren.
Ja.
Eine neue Nummer 1 in Münster, das hätte aber auch vor 3 Jahren noch niemand gedacht.
Ja, das ist unfassbar. Der zweifache deutsche Meister UFC Münster wird abgesetzt, gegebenenfalls, wenn es denn könnte passieren. Ja, Langenberg auch. Ich hatte am Wochenende kurz mit Jürgen Wittwar telefoniert. Der hatte mich angerufen. Es ging darum, ich mache ja aktuell jetzt im Januar und im Februar mehrere Lehrgänge im Bereich Futsal. Mhm. Das heißt einerseits in Niedersachsen und in Westfalen die Fortbildung für B-Lizenz Fußballtrainer, Futsal. Und wir machen einen Workshop am kommenden Sonntag in Westfalen, zusammen mit Clevers und Pelk mache ich den. Und übrigens sehr erfreulich, der ist voll, der ist mega voll. Mhm. Wir haben geplant mit 20 bis 25 Teilnehmern und wir haben schon 28 Anmeldungen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf so einen Workshop. Und da habe ich dann auch die Leute von Jürgen Wittwar hinzu eingeladen.
Schön,
würde mich freuen, da jemanden aus dem Verein zu sehen. Auf jeden Fall. Mhm. Na, also von daher liebe Grüße und vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Am Sonntag ist es soweit, genau.
Ich habe noch eine Liga gefunden, die gespielt hat. Und zwar wir nennen sie jetzt erstmal Winterliga, weil es kein ganzjähriger Spielbetrieb ist. Die Südbadenliga. Mhm. Und zwar haben wir die Breisgau-Brasilianer, haben Black Frost Futsal geschlagen, 5-2.
Mhm.
Vielleicht da so ein bisschen überraschend, weil wir jetzt mit Black Forest als reiner Futsalverein und gedacht hätten, dass man da vorne wegmarschiert, eventuell mit Frank Uhle. Aber jetzt die Breisgau-Brasilianer sind vorne, die mal wieder ohne Brasilianer gespielt haben. Aber ja, sind vorne.
Ja.
Das war jetzt noch.
Sind eigentlich, darf man fragen, sind beide Teams aus Freiburg? Kann ich das?
Ja.
Das ist ja ein Derby gewesen. Können wir auch mal. Das erste Freiburger Futsal-Derby vielleicht.
Oh, sehr gut. Ja,
auch eine Premiere. Mhm. Richtig schön.
Mal aufmerksam. Dann die Thüringer Liga hatte auch wieder einen Spieltag. Die Winterliga. Gera Forellen gegen Blumstadt 2-1. Das sind natürlich noch diese klassischen Namen in der Anfangsphase. Auch im Futsal war das ja häufig der Fall, dass diese Hobby-Team-Namen. Red Devil Kickers 3-1 gegen Hatz, 4 Erfurt. Nochmal die Gera Forellen verlieren gegen Kerswasleben 3-7 und die Red Devils Kickers verlieren gegen Latino Erfurt 1-5. Und aktuell führt Spartak Erfurt vor Blumstadt United. Aber wir hatten das ja im Podcast ausgeführt. Das ist ja kein Qualifikationsturnier für irgendwas. Für den Aufstieg in die Regionalliga müsste man dann, meine ich, noch eine Aufstiegsrelegation spielen. Also das ist kein offizielles Turnier, so wie ich es verstanden habe. Ja. Vielleicht liege ich aber auch mal falsch.
Qualifiziert sich der Sieger vielleicht? Also gibt es da irgendwie dann...
Ich meine nicht.
Nee?
Nee, weil das ist ja eine Hobbyliga. Also die Pässe liegen ja alle bei Blumstadt.
Ja.
Die Spielerpässe und damit ist das ja eine Hobbyliga. Und damit
ist die Blumstadt-Liga.
Das ist eigentlich eine Blumstadt-Liga, richtig.
Okay.
Ja, dann, was haben wir noch? Ja, in der Futsal-Bayern-Liga gab es eine Partie, nämlich an der Spitze der Tabelle. Die Heimatkicker, die haben wir einfach zu den neuen Holzpfosten ja erklärt, vom Namen her, die vielleicht so ein bisschen Leidenschaft mitbringen, auch mit dem Sponsor im Hintergrund, die Heimatkicker. Verlieren 7-10 gegen den alten FC Regensburg und sind aber trotzdem weiterhin vorne dran, aber auch mit einigen Spielen mehr. Die Liga scheint mir recht spannend. Mit Baki, Futsal Nürnberg, ja auch in Nürnberg, jahrelang dabei.
Deutscher Meister gewesen, Baki, glaube ich.
Ja, mal, richtig. Boah, 2008, ja, 2007.
Einer der ersten, genau. Mhm. Baki Nürnberg, Futsal, auf jeden Fall. Ist ein Begriff für alle, die schon früher dabei waren. So
war da nicht der eine Spieler, wie heißt denn dieser bayerische Spieler, der auch dann in der Auswahl ab und zu mal war, der immer da war?
Oh, weißt du noch, wen ich meine? Ja, ich weiß, er liegt mir auf der Zunge. Aber, oh Gott.
Er war immer dabei von Nürnberg.
Ja. Gott, wie hieß er?
Pelz, nee.
Oh, ich bin nicht sicher.
Ich muss mal nachschauen in meinem
Heft. Schauen wir nach. Reichen wir nach, falls es uns wieder einfällt. So, ganz einfach. Mhm. Ja, Daniel, das war dann der Rundumblick. Deutscher. Ja,
Hamburg haben wir vergessen. Hamburg.
Auch noch.
Futsal-Liga, Hamburg. Kickers jetzt, Hamburg, 5-0 gegen Sparta.
Jetzt machen wir einfach, weil so wenig Futsal dabei war.
Ja, genau. Einfach mal alle erwähnen. Gehörlose, 4-1 gegen Bario. Mhm. Und Futsal Hamburg, das Team ja von Jörg Osowski, jetzt wieder zurück dort. Verliert gegen Alter Teichweg 1 und Alter Teichweg 1 marschiert hier auch vorne weg und wäre jetzt erstmal deutlich der Aufsteiger in die Regionalliga aus der Futsalliga Hamburg.
Ja, da wird ja auch noch ein Relegation gespielt, glaube ich, ne? Also meines Wissens nach.
Ah ja, okay.
Gibt es da noch eine Relegation, Daniel? Aber natürlich sind die Hamburger Vertreter, so wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, auch immer der heißeste Kandidat. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir auch nächstes Jahr vielleicht einen Hamburger Vertreter sehen. Aber das ist nur aufgrund der Vergangenheit. Wir wissen ja, dass die Nordliga nicht so stark eingeschätzt wird. Also,
ich habe auch noch Bad News, sehe ich gerade aus der Hessenliga. Wir hatten mehrfach thematisiert, dass da viele Spiele ausfallen und das ist jetzt wieder passiert. Jetzt sehe ich nämlich Amerika Latina gegen Lawin Stockstadt abgesagt. TuS Hornau verliert gegen die GTSV Frankfurt mit 8-11. Markas Frankfurt gegen Germania Enkheim abgesagt. AFG Bergstraße gegen Makas Frankfurt 8-3. Also Makas auch an dem Tag hätten zwei Spieler haben sollen. Auch komisch, vielleicht deshalb abgesagt. Und Gallio Höchst gegen TuS Griesheim. Abbruch! Abbruch! Nach Stand 1-1. Was ist da passiert? Wer kann es da mehr sagen?
Sagt es uns.
Was ist in Griesheim passiert? Nee, in Höchst passiert.
In Höchst. Ja,
kann
ich dir nicht sagen. Ja, ist da irgendwie was? Es sieht der Kader komisch aus vielleicht? Ist da vielleicht zu wenig Spielerpotenzial gewesen oder einfach Quantität?
Ja, also Gallio Höchst ist jetzt nicht gerade mit dem Riesenkader angereist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ja, sieben Spieler.
Aber mit
eine
sechs Spielen
gelb-rote Karte gab's. Ja. Und eine, eine rote Karte in der 10. Minute, eine gelb-rote Karte auch in der 10. Minute.
Okay.
Das heißt, dann sind ja zwei Spieler schon weg. Eins, zwei, drei.
Ja, aber vielleicht war das auch irgendwie, warum die roten Karten geflogen sind. Vielleicht auch ein Grund für den Spielabbruch.
Ja, aber nee, danach wurde noch, also offiziell, wurde noch ein Tor geschossen.
Oh ja, toll. Ja, vielleicht war es dann zu viel. Vielleicht ist dann noch was passiert und diese Karten wurden nicht mehr eingetragen, weil das Spiel vorher abgebrochen wurde. Also erzählt uns mehr, diejenigen, die dabei waren oder was wissen.
Ja, total.
Uns das. Wir finden es interessant und wollen es wissen. Ja. Gut, Daniel.
Jetzt sind wir, glaube ich,
hast noch mehr liegen? Komm jetzt, wo du gerade dabei bist.
Ich habe es alles durchgeklickt.
Alle deutschen Ligen haben wir heute abgedeckt. Ey, das ist auch eine Premiere für uns. Das erste Mal, dass wir alle Ligen schaffen. Dank des Winterschlafs, der noch so ein bisschen da ist.
Wir haben noch Bremen vergessen. Wir
Ach
haben
Gottchen.
Bremen vergessen. Oh, in Daniel. Bremen hat man gestern noch gespielt. 8.1. SV Hermeling gegen TV Bremen Walle. 10-6. Also bombastische Ergebnisse hier. Wird einem viele Tore geboten. 10-6. Und der OSC Bremerhaven, bekannt ja schon aus der Regionalliga, gewinnt gegen den Blumenthaler SV 21-3.
Oh.
Also Blumenthal, läuft noch nicht so gut der Start. Erstes Spiel, 21 Buden kassiert, aber Jungs, ein Spieler, reicht doch schon im Futsal, ein Spieler, der wirklich stark ist und dann dreht sich das Blatt auch recht schnell.
Du meinst auf dem Niveau vielleicht.
Ja, auf dem, ja, in dieser kleinen Winterliga da. Aber Hauptsache die Clubs spielen, das muss man immer wieder sagen. Hauptsache, egal wie die Ergebnisse sind, okay, Kinder im Halle war schon nicht gut für den deutschen Futsal, muss man sagen. Das 101-1, aber vielleicht, wenn es nicht
und
mehr
wir haben bis heute immer noch keine bewegten Bilder davon. Ich wünschte, irgendjemand wird sich doch gedacht haben, wo es, wenn es 50-0 steht, ich hol mal ein Handy raus und nimm es auf. Bitte, ich möchte von diesem 100.
Wie ist ein 101, Tor? Ich will, wie ein Tor passiert.
Genau, irgendwo ein Tor. Ich will ein Tor, natürlich irgendwo, ach, keine Ahnung, es muss ja jedes Tor nahezu so gefallen sein. Also es muss ja doch sehr viele Ähnlichkeiten gegeben haben bei den Toren. Echt, bitte. Also ihr müsst ja nur vielleicht 10 Sekunden draufgehalten haben und ihr habt schon 3 Tore. Also von daher, davon brauche ich immer noch bewegte Bilder. Ich brauche da einen Beweis,
ja,
dass das nicht nur ein eingetipptes Ergebnis war. Tja.
Jetzt bin ich durch. Jetzt kommen wir zur Bundesliga.
Jetzt kommen wir auf die Bundesliga. Ja, Bundesliga. Hast du endlich mal wieder das Intro für uns hier?
Nee, hier habe ich hier verbummelt.
Hat er wieder nicht auf dem Schirm. Hab
ich wieder verbummelt.
Ja, da ist er so stolz drauf, dass er jetzt alle Spiele, bis auf eins, da kommen wir gleich drauf,
ja,
angeschaut
genau,
hat in den Highlights. aber
unabhängig. Mein Boykott. Wir reden gleich über den Boykott.
Heute gibt es Bundesliga-Boykott. Sollten wir als Titel machen, Bundesliga-Boykott, dann guckt
ja,
dann hört
ja,
sich das
ja, was?
An.
Was los? Ja.
Was los? Bundesliga-Boykott. Ja, aber unabhängig davon können wir einfach wieder, ja, ich sag mal, chronologisch durchgehen. Und wir können es ja, ja durcharbeiten mit Wacker gegen Regensburg. Ja, unsere Wacker Hamburg mit den neuen Spieler Metieri, glaube ich, hattest du gesagt, ne?
Ja.
Verlieren 0-5. Zur Halbzeit stand es 0-3. So aus den Highlights raus. Ich kann es mal ein bisschen allgemein ablatschen hier. War mal wieder Perch überragend. Aber willst du ein bisschen was erzählen zu den Toren und ich ergänze?
Nö, weil das ist ja schon mal ein Boykottspiel. Das ist doch schon mal ein Boykottspiel.
Oh, ich wollte dich rauslocken. Ich
Ach
wollte
so,
dich
ja.
So, und ich wollte die Zuhörer natürlich auch jetzt nicht schon direkt, ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen.
Ja, also, ja, warum mein Boykottspiel? Ich habe mir gesagt, ich muss jetzt mal was gegen diese Live-Ticker-Verweigerung machen.
Ja.
Also mir geht das echt auf den Sack. Ja, und es geht auch der Futsalordnung. Also diese Futsalordnung wird ja mit Wacker ad absurdum geführt. Da steht drin, dass der Live-Ticker zu führen ist. Dort steht drin, dass er ein Lizenztrainer mit einer A-Lizenz oder B-Lizenz sein muss. Und beides gibt es dort nie. Ja, oder aktuell auf jeden Fall nicht. Das heißt, Wacker macht einfach, was sie da wollen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ein Team hier keine Zeit hat, einen Live-Ticker zu machen, dann mache ich hier auch keinen Spielbericht. Dann habe ich einfach keine Lust. Ja, das ist mein Boykott. Gibt es nichts dafür und für 45 Zuschauer schon gar nicht. Und muss ich hier ganz klar mal sagen, ist eine Sauerei, dass man diesen Live-Ticker nicht macht und da nicht einen. Du brauchst ein Handy, nichts weiter. Und da muss einer nur die Tore rein tickern. Und das macht doch dann die Spannung aus, wenn wir alle vor dem Ticker sitzen und so viele Leute kenne ich, die alle den Ticker verfolgen. Und fast hätte es ja auch noch Penzberg erwischt, aber der Ticker kam dann noch irgendwie nachträglich oder im Laufe des Spiels.
Ergebnisaktualisierung.
Das reichen die Tore. Es muss da keine gelbe Karte, kein Foul, als ob da einer guckt, wie viel Fouls ein Team hat. Ich schreibe es mir noch mit auf in dem Ticker. Ich mache Tore, gelbe Karten, rote Karten und die Fouls. Manche machen ja noch mehr, auch super, ne, wenn man da noch mehr mitlesen will. Aber hey, come on, die paar Tore da rein zu tickern. Und solange es das nicht gibt, gibt es bei mir auch keinen Spielbericht.
Ja, Daniel, kann ich verstehen. Ich möchte auch gerne noch eine argumentative Prämisse mit reinbringen, damit man diese Schlussfolgerung des Boykotts besser versteht. Denn betrachte das doch mal so da draußen. Wenn die Truppe oder wenn einfach der Verein oder sei es, manchmal gibt es ja auch einen Gast-Ticker, der einfach regelmäßig da ist. Das wäre es ja schon. Aber wenn man es nicht schafft, einen Ticker zu platzieren, wie soll man es schaffen, Spiele live zu übertragen? Also ja, mal ganz ehrlich, also deswegen, also ich kann deinen Boykott verstehen und unter der Prämisse, dass einfach, dass es ein, dass der die Vorstufe dann, um überhaupt von sowas wie Live-Übertragung vielleicht zu sprechen, einfach, weil wer das nicht organisiert bekommt, der braucht keine Live-Übertragung anfangen. Mhm. Deswegen fand ich auch sehr schade, aber ich möchte das, ich werde diesem Boykott nicht beitreten, Daniel. Ich werde nicht boykottieren, denn das wäre aus meiner Sicht unfair der Gastmannschaft gegenüber.
Nee, das ist ja gerade der Punkt. Die Gastmannschaft, der muss es ja auch auf den Sack gehen. Die müssen ja auch sagen, ey, könnt ihr mal den Live-Ticker machen?
ja, aber dann
keiner, nee, das ist nicht unfair. Dann
sieht man jetzt hier Regensburg der Aufmerksamkeit.
Ja.
So. Dann, und es war, genau. Und Dani, du hast was, wenn du es nicht angeschaut hast, dann hast du was verpasst. Allein das 1:0, das ist so schön, eine schöne Einkick-Variante, schönes Spiel.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich mir nicht angeschaut habe. Ich habe nur gesagt, ich werde dir nicht darüber berichten.
Genau, du kommentierst das einfach nicht. Dann habe ich jetzt gerade, ja, das ist jetzt geschenkter Zeitraum für mich, danke dir. Aber wunderbar, Dreierkombination über Pörsch, der den Einkick macht. Lukas Krul in die Tiefe, dann auf, wie heißt er nochmal, Marquinhos. Und Marquinhos super mit der Sohle abgelegt und Pörsch kommt hinterher, zack, knallhart rein. Wunderschöne Variation des Futsals in dem Moment. Also von daher muss man einfach auch sagen, hier Regensburg wunderbar gespielt. Zu den anderen Toren brauchst du gar nicht viel sagen. Regensburg hat mit denen gemacht, was sie wollten. Pörsch, überragender Spieler. Am Ende wurde dann noch, ich guck mal gerade, um einfach noch zu kommentieren, weil Regensburg hat ja das einen 17-Jährigen mit im Kader gehabt. Man hat also jetzt so langsam unsere Forderungen, man kommt unserer Forderung nach mit den Jugendspielern. Den Highlights zu entnehmen, ist aber nicht die Spielzeit dieses Spielers.
Das Youthwashing, du meinst das Youthwashing.
Was meinst du?
Das erklärt ja, wieso wie Greenwashing, war doch dann das Youthwashing.
Ja, es war Maximilian Berg, der durfte am Ende auch noch zum Interview antreten und sich erstmal vorstellen, also schön rausposaunen, ey, ich bin jetzt schon in der Jugend gewesen und so weiter, ne, schon Werbung gemacht dafür. Also in der Hinsicht, liebe Grüße nach Regensburg, richtig cool. Ich bin mal gespannt, im nächsten Spiel gegen Penzberg wird das sicherlich auch noch hoffentlich ein bisschen mehr Spielzeit kriegen. Und dann sind wir gespannt, wie viel er wirklich kriegt. Mhm. Weil das konnte man diesem Spiel jetzt nicht entnehmen, also ich habe es nicht gesehen, aber war schön, dass er im Kader war. Ansonsten positiv aufgefallen ist mir Kim Herterich mit einer schönen Ala-Aktion, die er dann auch zum Tor verwandelt. Und es sah alles eher nach ungefährdet aus. Wenn was hinten anbrennte, dann war auf jeden Fall Raoul Mantelli Guimaraes dabei und der am Start war, der alles abgewehrt hat, was Wacker da aufs Tor gebracht hat. Aber 5:0 spricht Bände zu 0 vor allem auswärts. Ja. Hochverdient für Regensburg. Regensburg Top 3 in der Bundesliga und es ist ansehnlich. Schaut euch diese Highlights an. Also ohne den
Boykott aber von nicht so ansehnlich wie die DFB-Fotos von Wacker, die immer noch aussehen wie Kreisliga C zusammengewürfelte Bilder, ja. Also. Ja, sorry, es ist einfach, ja, wie du sagst, so können wir nicht den DFB auffordern. Wir können nicht an den DFB rantreten, zu sagen, wir brauchen live, wir brauchen noch einen besseren Instagram-Kanal, wir brauchen bessere Nazo, wir brauchen eine Frauen-Nazo. So, und dann siehst du dann Davaka, die noch nicht mal einen Live-Ticker hinbekommen, die 45 Zuschauer in die Halle holen, die keine richtigen, die da Kreisliga C-DFB-Bilder haben. Hm. Und dann sagt der noch nicht mal einen Lizenztrainer hinbekommen innerhalb von 2-3 Monaten. Und dann, ja, was wollt ihr überhaupt? Ja, wir müssen liefern. Ja. Das hat man im ersten Call bei uns auch in der IG und so. Ich glaube, Heiko war das. Ja? Heiko hat gesagt, Heiko Fröhlich, wir müssen liefern. Erst wenn wir liefern, dann können wir auch fordern. Und genau das ist der Punkt. Ja, dann
ich
kannst du.
dachte, ihr habt die falschen Strukturen. Eure IG ist immer noch
Ja,
nicht
nein,
so
es geht ja nicht
richtig legal.
darum. Es geht,
Doch,
die
doch.
Sachen stehen doch in der Futsalordnung. Die Sachen stehen doch da, außer.
Ja, ich weiß, aber ich meine, ihr müsst, wenn ihr euch als Vereine da erzählt, ihr müsst
Nein,
liefern,
das ist
müsst
ja
ihr
was
das auch.
anderes, ein anderes Thema. Aber das steht da nicht drin. So, lass mal nächstes Spiel machen. Jetzt haben wir schon zu viel, jetzt haben wir viel
Von
zu
den
viel Zeit.
wichtigen Ursachen und Themen längst
Ja, nee,
ab.
das hat damit
Nein,
nichts zu tun.
schön.
Das gehört ja
Nehmen wir
nicht
das
hin.
Spiel. Gut, dann hatten wir die HSV Panthers gegen Hot 05. Und die HSV Panthers, die bluten aktuell. Die
Ja.
haben auf jeden Fall ein paar Kaderprobleme. So hat man es auf jeden Fall wahrnehmen können. Drei Auswechselspieler. Bulanik hat gespielt von Anfang an. Ich weiß, ich kenne sogar den Grund, dass
Celani stand
Chelani
in der
auch dran
Aufstellung
war.
nämlich als
Ja, aber
Starting Five.
Bolanik hat durchgespielt. Ganz einfach. Jalle war meines Wissens nach, so hat er es auf jeden Fall mitgeteilt, über Weihnachten und Neujahr erkrankt und konnte an der Vorbereitung auf das Spiel nicht teilnehmen, so wirklich. Und dann ist das also erstmal ein sehr gesundes Zeichen auch für so ein Teamgefühl und auch einfach Leistungsgefüge, dass dann der zweite Keeper, der die Vorbereitung auf das Spiel mitmacht, auch spielt. Fand ich cool. Aber man muss dann auch sagen, sieht nicht glücklich aus, der Benjamin Bulanik. Willst du was zu den Toren erzählen, auch mal aus Torwartsicht nochmal? Da
Ja,
bist du ja jetzt nicht im Boykott.
Torwart habe ich allgemein geschrieben. Eigentlich nur mit Celani wären es zwei, drei Tore weniger geworden,
Ja.
weil das doch ein bisschen unglücklich mehrfach aussieht, aber auch im Stellungsspiel liegt. Ich würde vielleicht nochmal auch erwähnen, hier heute 200 Zuschauer. Selbe Halle wie Wacker, nur später, 200 Mann in der Halle. Generell alle Spiele mit hoher Zuschauerresonanz, bis auf Wacker, war schon mal ist ein gutes Zeichen im Allgemeinen. HSV hat auch nur drei Feldwechsler auf der Bank in Hamburg. Das hat
Ja.
mich am meisten schockiert. Also, ja, wie du sagst, die bluten nicht nur im Ergebnis. Also irgendwie blutet man auch in der Struktur. Das ist ein bisschen
Ja.
besorgniserregend. Naja, ja, ich habe geschrieben. Einzel Oliveira, ja, Fernschuss, ein von 5 Metern Einkick, dann Fernschuss, Labiat dreht sich so, geht nicht aggressiv auf 1 Meter,
Ja.
steht zu weit weg, dreht sich weg und dann, ja, Bulanik sieht halt komisch aus in der Kamera, vielleicht verdeckt, aber
Ja,
ja.
die Technik sieht nicht sauber aus, aber ich finde ein ganz wichtiger Hinweis, dass Labiat hier den Eindreher macht, anstatt bereits, also könnt ihr einfach so eine Kreuzstellung machen, dann wird der Schuss wahrscheinlich geblockt. Das wäre Futsaltechnik als Individualtechnik nochmal hier in der Verteidigung. Macht er nicht, er dreht sich ein, der Ball geht dann irgendwie an der Kniekehle vorbei. Bulanik sieht den Ball spät, hat dann technische Schwäche, würde ich sagen, lenkt den Ball ins Tor. 50-50, Labiat und Bulanik, würde ich sagen. Jo.
Dann 0-2, der Neuzugang Babris. Knaller aus 10 Meter, war schon eine geile Hütte, muss man sagen. Wieder
Ja.
Einkick 5 Metern. Zabihi blickt wie von der Rantel gestochen, blickt er nur auf den Ball. Als
Ja.
ob es da Sonderangebote gibt. Wühltisch bei Aldi und er guckt nur den Ball an und ja, sieht einfach Babris gar nicht. Deshalb läuft er ihn auch zu spät an. Eigentlich genau dasselbe. Läuft zu spät an, dreht sich ein,
Ja.
bumm.
Aber in dem Moment macht man eigentlich eine Zweiermauer. Also so eine Art, da steht, muss ich,
Kannst auch machen.
muss er sich mit Meier zusammen einfach als Mauer platzieren. Dann passiert da wahrscheinlich weniger. So stehen die beiden auseinander und er muss reagieren, muss den Ball hinterher, anstatt einfach in der Schusslinie zu stehen. Und ich glaube, Meier macht sogar noch so ein Handzeichen zu ihm, dass er irgendwie aufpassen soll oder rankommen soll. Ich kann das nicht ganz erkennen oder konnte es nicht ganz erkennen. Aber da einfach eine Zweiermauer hin und dann hat man das Problem gelöst, weil es ist doch klar, dass aus der Distanz dann einfach abgelegt wird und dann geschaut wird, dass aus dem kurzen Winkel, aus dem spitzen Winkel ins kurze Eck in den Winkel geschossen wird und Bulanik sieht den Ball wieder spät. Hier würde ich ihn schuldfrei sprechen. Das ist sau schwer, so ein Ding da die Arme hochzukriegen. Das ist einfach stark geschossen. Ne?
Eigentlich eine Kopie nachher von dem Tor gegen beim MCH, glaube ich. Der
Ja, wo nur
Flügel oder so.
da war kein Torwart drin.
Okay.
Kommen wir noch drauf.
Dann 1-0. Nee, 1-2. Eigentor durch Mitscher. Da war ein richtig schöner Konter vom HSV, muss ich sagen. Meier in der Mitte. Dann die zwei Alas machen schön breit. Und dann spielt man den Ball raus. Und dann will man den Ball auf den zweiten Pfosten spielen. Dadurch aber das Eigentor schießt
Boah,
Mitscher an.
ich kann dir eins sagen, ich wäre verrückt geworden als Trainer bei diesem Konter, als HSV-Trainer. Weißt du warum? Weil die
Ja.
mit allen vier Leuten nach vorne laufen. Wenn da
Wenn der verliert.
irgendein Pass, ne, und dann steht da ein Garibaldi oder ein was auch immer da noch irgendwie in der gegnerischen Hälfte und der kriegt den Ball, dann läuft der alleine auf Bulanik, spielt ihn aus und macht das Ding rein. Also hier schön ausgespielt, super, dass es ein Tor war. Aber alle vier laufen, spätestens, ich glaube, es ist Labiat oben, weil der Ball wird ja dann rechts zu Öztürk rausgelegt von Meier. Aber spätestens Labiat muss das sehen und muss sich fallen lassen, weil du brauchst hier nicht vier Leute für den Angriff. Meier hat zwei Optionen, weil ich glaube, ein Spieler noch, ich glaube, ob es Heiderich ist, weiß ich gar nicht. Oder, nee, es war Labiat oben, Entschuldigung, es war gar nicht der Spieler Labiat, der da mitgelaufen ist. Ich muss gerade überlegen, ich habe es mir aufgeschrieben gehabt. Ein Spieler auf jeden Fall, ich glaube, Prescott war es, Klaus, genau. Der hätte sich fallen lassen. Ich wäre ausgeflippt, wenn da ein Ballverlust gewesen wäre und ein Gegenkonter kommt, weil das wäre absolut gefährlich gewesen, wenn man mit vier Leuten nach vorne läuft. Das ist auch ganz wichtig, Balance reinkriegen, auch in so einem Konter. Einer muss absichern, weil der ist noch längst nicht abgeschlossen zum Tor. Hier, schön gemacht am Ende des Tages, glücklich, Eigentor, aber trotzdem schön ausgespielt, fertig.
Ja. So. Dann 1-3 durch Drees, ein bisschen unglücklich für den HSV in der Defensive gelaufen, am Ende aber auch Labiat, wieder nur Blick auf den Ball, sieht Drees nicht, beobachtet Drees einfach nicht, da könnte man ihm anders zustellen auf jeden Fall, auch hier sieht Bulanik nicht so gut aus, schwer zu erkennen, ob da was verdeckt war, aber ja, ich glaube, Celani hätte zwei von den Dingern auf jeden Fall gehalten.
Ja, das auch. Das hier ist Stellungsspiel für mich. Also da ist klar, was auch immer, er deckt die Ecke ab, die eigentlich Labiat auch für ihn vorhin abdeckt.
Und dafür brauchst du kein Training. Sind wir ganz ehrlich, für das im Futsal als Torwart brauchst du nicht so viel Training.
Also, der Ball geht aus zentraler Position, zentral ins Tor. Da muss er nicht spekulieren und den Schritt nach rechts machen. Das ist kein 6 Meter aus dem Spiel heraus. Da muss er einfach stehen bleiben. Und dann hat er den und leider dann technisch und taktisch fehlerhaft. Und da würde ich auch sagen, dass sicherlich ein Jalle Celani den Ball...
Also mal ganz ehrlich, wenn man muss Trainingsleistungen honorieren, damit man fair bleibt. Ich habe das damals bei mir gemacht, entweder 50% über die Saisonanwesenheit oder 50% über die letzten 8 Wochen oder so. Da musst du aber 50% haben, weil, ey, ganz ehrlich, Jalle ist 3 Wochen nicht da, so what? Also, ich meine, das, was du als Futsal-Torwart da auf die Beine bringst, das ist Stellungsspiel und Technik. Da brauchst du ja nicht viel Fitness und nicht viel Technik. Also, was soll denn 4 Wochen passieren? So viel kannst du gar nicht zunehmen.
Wir waren.
Also was soll das sein? Ist natürlich schön, dass er spielt, der junge Mann da, ne? Muss man ja ganz klar sagen und Erfahrung bekommt. Aber für den HSV geht es ja auch noch ist ja unten, ist alle drin in dem Bottich. Vielleicht ist auch was anderes gelaufen. Ich fand damals meine Regelung, glaube ich, ganz fair. Über die Saison und über die letzten Wochen, dann hat man eigentlich alles abgedeckt. Und wenn dann einer nicht in beiden 50% hat, okay, dann war er ja wirklich generell nicht oft da, dann muss man einfach auch so fair sein, sagen, ja, der gehört ja gar nicht zum Kader eigentlich.
Ja, aber grundsätzlich ist, ich kann es nachvollziehen, dass Bulanik im Tor war und jede Mannschaft macht das auch anders und jeder Trainer anders. Ich finde es interessant, wie du das platzierst oder so verstehst, finde ich auch cool. In diesem Spiel wirkte Bulanik einfach ohne Spielpraxis. So ist es einfach. Es wirkte alles so ein bisschen schnell.
Wir meckern so viel, weil er hat eine gute Technik. Genau. Er ist da, er läuft auch gut raus und hat da keine Angst.
Ist aus meiner Sicht eine Spielpraxis. Er hat schon bessere Spieler gemacht. Letzte Saison hat er auch mehr Spiele gemacht. Und hier natürlich 2, 3 Dinger, wo man denkt, so den hätte Jalle gehalten. Nehmen wir mal das nächste Tor. Das war ja dann auch ein Lob von Mica, glaube ich. Ne?
Ja, aber auch schön. Da ist Öztürk für mich der Ursprung des Tores, weil er wieder nicht in der Balllinie steht. Das passiert bei Öztürk sehr oft in den letzten Spielen. Immer wieder mal ist Öztürk bleibt einfach stehen als Pivot vorne und geht nicht in die Balllinie. Und dann ist natürlich zu viel Raum für den Gegnern. Und hier steht auch Bulanik zu tief. Das ist auch das, was Jalle jetzt schon ein bisschen verbessert hat, auf jeden Fall in den letzten Monaten. Und das ist aber auch schwer für jeden Fußballtorwart.
Ja, aber in dem Moment, Mica macht das auch richtig gut.
Mega
auch
gut, Laufverhalt, ne?
In den Rücken von Heideri ist er, glaube ich. Öztürk verteidigt gar nicht mit, wie du schon sagst. Das ist absolut, wäre mir auch die Pumpe gegangen als Trainer, vereinfacht gesagt. Da hätte ich jetzt auch im Nachgang nochmal eine Reflexion, Fehleranalyse mit ihm gemacht. Aber Mica macht das so gut und dann auch der Pass durchgesteckt und dann der Lob, Bulanik in der Hinsicht aus meiner Sicht schuldlos, er geht runter, kommt aber nicht mehr ran.
Ja, weil er zu tief steht, weil er grundsätzlich zu tief steht.
Ja, aber in dem Moment...
Steht er 3 Meter höher, hat er nur noch 2 Schritte nach draußen.
Aber der Pass wird so gut durchgesteckt, das geht so schnell. In dem Hinsicht, das ist auch Spielpraxis wieder, gar nicht so ein schwerwiegender Fehler. Vielleicht macht Jalle den nicht und ist schneller draußen. Aber ein schöner Lob, und das ist eben, das ist echt super von, gemacht von Mietscher, muss man einfach sagen. Ne? Genau.
So. Dann halt nur noch Empty Net. So.
Ja.
Garibaldi. Ja, schön. Also hot wieder gezeigt, ne, was das für Top-Futsaler sind, da das Team jetzt noch mit dem Babris dazu. Tolles Team, macht Spaß in der Bundesliga, die Jungs kicken zu sehen, die Energie auch in die Schnelligkeit und die Präzision dann in den Abschlüssen, das ist halt schon geil, ne? Und das sieht man jetzt auch wieder hier, einige Tore, die dann einfach ein tolles Team ist, hot, überzeugt mich die Saison absolut, hätten es verdient, vielleicht nicht sogar von allen Teams am meisten, weil es noch gegenüber dem SFC noch ein bisschen attraktiveren Futsal spielt und auch mehr Tore erzielt, aber beide Teams ganz klar nach oben. Schöne Teams, schöner Futsal.
Ja, das finde ich, was ich gut finde bei Hotte ist auch, das muss man auch mal erwähnen, das sollte man auch immer wieder erwähnen, der Event bei solchen Spielen, die Jugendarbeit, die sie betreiben, und sie machen kein moralisches Blablabla hier, deutsche Spieler Blabla. Die kaufen sich einfach die Spieler ein und spielen guten Futsal. Fertig. Mm. Und machen da jetzt nicht. Also wenn du dir die Spielerliste ansiehst, ja, wir wissen natürlich, dass Drees und Oliveira sind eingebürgert, aber das ist eine Legionärstruppe.
Man germanisiert den Kader nicht.
Ja, nein, also es ist eine Legionärstruppe mit ausländischen Spielern, die natürlich zwei eingebürgerte Deutsche haben jetzt, aber das ist halt keine Truppe, die dann schlussendlich sich über 10 Jahre jetzt entwickelt hat. Da wird punktuell nachgebaut, wo man es braucht. Das ist grundsätzlich halt auch einfach professionell in der Hinsicht. Mhm. Und das freut uns. Da funktioniert es im Rahmen und im Inhalt. Und wie du schon sagst, es wäre nicht überraschend oder auf jeden Fall nicht unverdient, wenn die auch mal jetzt am Ende ganz oben stehen würden. Aber da gibt es ja noch so ein Team aus Stuttgart, der Stuttgarter Futsalclub, der jetzt am Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Daniel, möchtest du uns zu dem Spiel was erzählen?
Ja. Also 131 Zuschauer waren ja in Stuttgart. Ich frage mich immer, wer in der Halle die ganzen Banner aufhängt. Oder bleiben die da hängen? Sonst, also, das dauert ja. Wenn man die aufhängt, das würde ja für einen alleine 5 Stunden dauern die Dinge, oder für zwei, die diese Banner aufhängen. Sind wirklich viele, ist mir aufgefallen. Die SFC mit Sipai und Hatzjaftic ja nun an Bord. Mhm. Und hier mal ein gutes Beispiel. Beide Teams im DFB, schöne Fotos, ja, so wie das sein soll. Sieht richtig geil aus, habe ich schon wieder gesehen.
Also, wenn dein Club nicht geile Fotos hätte, ich würde dir aber jetzt auch hier mal wirklich ordentlich Kritik geben. Weil da sitzt du ja ganz schön im Glashaus.
Ja, wir haben da auch einen Fotografcode am Anfang der Saison. Ne? Sind halt noch ein paar Kosten, aber das muss ja nicht jeder machen.
Ja, aber das
kann man auch heute mit den Handys alles
einfach
gut machen.
Einheitlich von der Wand, haben wir schon
richtig,
gesagt.
Das einfach
sieht, das
so.
Sieht auf den kleinen Dingern so geil aus. Einfach Einheitlichkeit. Und dann hast du schöne Bilder im Machen.
Alleine, dass du Tiefenschärfe mit den Handys, die Software. Also du kannst mit der Software ganz einfach eine Spiegelreflex imitieren. Ja, ein bisschen dunkel hinten in der Halle, den vorne hin, in das normale Licht. Und dann sehen die super aus. Kannst du hinten freistellen, die Fläche. Alles. Ist überhaupt kein Ding mehr heute. Naja, egal. Was war passiert? Ich kann ja noch ein bisschen aus einem Live-Ticker bei uns berichten, dass halt schon der SFC hier spielbestimmt war, technisch ganz klar die bessere Mannschaft. Wir aber gut kämpferische Leistung wohl gezeigt haben, das sieht man natürlich dann schwer auf den Toren. Und dann die Tore, 1-0 durch Fehab. Hier verliert Brack das Duell auf Ala, auf dem rechten Ala oder auf dem linken Ala von unserem Tor aus gesehen, weil er auf den Ball schaut, anstatt auf den Oberkörper. Das sieht man direkt, immer dieser Blick auf den Ball. Dann hat man eben nicht diesen Block, den Block-Move. Ja. Deswegen kann sich dann ich weiß gar nicht, wer der Ala jetzt war, da durchsetzen. Und Ben Haller hat so ein bisschen zu spät Rotation, ist ja auch wieder reingerückt in die Rückrunde, weiterhin dabei und sieht dann hinter sich Wehab eben nicht. Und dann irgendwie wehrt der Dekrot noch ab und dann geht er irgendwie rein. Ja, war aber wohl alles spielerisch bis dahin so zurecht. Und aber ein guter Defensivkampf von der Fortuna. Dann kriegt Gingic gelb-rot. Also wenn er da, ich weiß nicht, was die erste gelbe Karte war, das haben wir ja schon mal kritisiert, dass man das nicht sieht. Die zweite auf jeden Fall sah deutlich aus nach gelb, das taktische Foul.
Ja, es war ein Allerwelts-Foul, aber ein Konter, den er dadurch unterbunden hat. Kann auch sein, dass er nur in die Hacken gelaufen ist. Es wurde sich ja lautstark beschwert. Aber dafür gibt es dann auch einfach manchmal gelb. Und das ist in Ordnung, weil es einfach eine taktische Natur ist. Düsseldorf, also ihr hättet da sicherlich eine gute Torchance raus entwickeln können. Mhm. Deswegen gelbe Karte sicherlich vertretbar. Ne? Und Gindic fehlt dann nächste Woche. Ist mit der beste Spieler, unter anderem, mit Michewski, muss man einfach sagen.
Total.
Ja.
Dann 2-1 Ljubic, empty net. Dann kam schon der Flying, dann raus, hier noch mit ohne Dekrot. Irgendwie Brack und Thiemann machen so einen Doppelblock. Das war, glaube ich, nicht abgestimmt, dass beide W-Hub blocken. Und deshalb sind natürlich beide total zentriert und verlieren auch den Ball. Und dann ist einfach empty net. Das war ein bisschen unkoordinierter.
Also ich hatte das Gefühl, die Taktik war, die blocken ihn weg und dann geht der Ballführer vorbei und schießt. So, also, ne, so in der Art hatte ich das Gefühl. In dem Moment, ich dachte, ich habe damit gerechnet. Ja, und dann versucht er den Pass in die Tiefe, ist dann aber natürlich sind sogar in der Gleichzahl oder Unterzahl, besser gesagt, weil dann sind noch zwei Spieler über, die du anspielen kannst, und drei Stuttgarter. Also bauen sie dir die Passlinien zu. Das war gut gemacht von Stuttgart in der Defensive. Sofort darauf reagiert, gut gestanden von Ljubic dann auch. Ja, und dann wird der Ball da irgendwie unglücklich abgefälscht und haut dann das Ding rein. So, und damit war das Ding auch gegessen. Und ganz ehrlich, also erstmal bin ich durchaus erfreut von Fortuna, dass sie das Spiel so eng gestaltet haben. Die Highlights waren auch gar nicht so einseitig. Wobei, das ist aber bei den Stuttgarter Futsalclubs selten, gegen bestimmte Mannschaften. Was mich noch mehr beeindruckt, neben der erfreulichen Situation bei Fortuna, dass man unter anderem halt wirklich so weit ist, dass man solche Spiele eng gestalten kann. Letzte Saison hätte man sowas vielleicht auch mal 8-0, 10-0, also ich weiß noch, gegen
Hohenstein. Sebastian, jetzt hör mal.
Gegen Hohenstein ist man ordentlich untergegangen. Also mich erfreut diese Entwicklung da. Also mit den neuen Spielern ist da ordentlich was dazugekommen. Aber ganz ehrlich, der Stuttgarter Futsalclub springt so hoch, wie er muss. Die lassen da nichts anbrennen, machen das 2-0 und dann ist das Spiel eigentlich schon wieder gelaufen. Von daher muss man das auch einfach mal so reflektieren, wie stark der Stuttgarter Futsalclub ist, in den einen Schritt voraus zu sein. Das ist eben ein Charakter gegen alle Teams. Gegen alle Teams haben sie es bisher bewiesen. Und Düsseldorf kann auf jeden Fall sicherlich aus den Duellen gegen Stuttgart, haben wir im Hinspiel sogar unentschieden gespielt und hier jetzt ganz knapp, sicherlich einiges an Selbstbewusstsein mitnehmen, auch aus diesem Spiel.
Ja? Man sieht vielleicht aber auch die Bedeutung von so einem AK-47. Der dann doch viel von hinten raus koordiniert, mit Abwürfen.
Der hat gar nicht gespielt da.
Ja, das meine ich ja. Man sieht ja die Relevanz, weil er nicht da war.
Ach so, genau.
Auch Gefährlichkeit fehlt durch die Abwürfe, durch das Schnellmachen, dass er nicht da ist. Das meinte ich ja.
Ja, natürlich.
Muss man nochmal dazu sagen, ne?
Natürlich, also aber trotzdem kann Fortuna sicherlich hier was rausziehen.
Ja, absolut. Also wir sind auch alle zufrieden. Ja, war top. Ja. Top Erfolg. Da muss man jetzt keinen Punkt holen unbedingt. Wäre geil, aber. Im Futsal sagen wir eigentlich oft, dass diese Underdog-Siege, die gibt es eigentlich gar nicht, bis super selten, dass wirklich Teams aus der unteren Tabellenhälfte ein oberes schlagen. Das sind halt keine Low-Scoring-Games. Da gibt es im Basketball eben auch selten. Und das ist halt hier gleich. Und
Fortuna führt die untere Tabellenhälfte an. So können wir es aus.
Ja, okay. Aber wir wissen ja, wie doch im Budget allein der Gap ist, ne? Und machst noch Dekrot noch ein Flying, dann bist du natürlich wieder mit deinem Narrativ, dass Dekrot unser bester Pivot ist oder bester Tor.
Ja, ist alles der Beste bei euch. Beste Torwart, bester Feldspieler, bester Schütze. Top. Also da sah der Torwart ein bisschen unglücklich aus.
Ja, Bivander sah irgendwie abgefällt, weiß auch nicht, ob er es gesehen hat, aber sah jetzt nicht nach der Granate aus, wie noch im Spiel zuvor Babris.
Aber ist okay. Ergebnis in Ordnung für beide Seiten. Also ich glaube natürlich Fortuna, aber kann auch glücklich zufrieden sein mit so einem knappen Ergebnis und kann da auch was rausziehen. Ne?
Ja.
Fortuna ist in Entwicklung, das freut mich. Es fehlen immer noch hier und da entsprechende individualtaktische Mittel, aber das kompensiert man auch. Man kämpft nämlich auch. Das gefällt mir auch. Auch der Kampf bei Fortuna stimmt. Also von daher freue ich mich auch für Fortuna über diese Entwicklung.
Ach, dass du dich mal freust für uns, siehst du. Jetzt kriegst du vielleicht doch einen Kaffee beim nächsten Heimspiel.
Danke, ich mache Analyse und dann freue ich mich über Entwicklung. Und zwar fortschrittliche Entwicklung. Die man beim MCH gegen Weilimdorf, vor allem beim MCH, nicht gesehen hat. Denn, Daniel, das Spiel endete 4-7, aber es gab ein Novum in der Futsal-Bundesliga. Der MCH musste kurzfristig auf beide Torhüter aus dem Kader verletzungsbedingt verzichten.
Wie immer gesagt, am Kadir, er soll endlich spielen.
Und er war verletzt. Ja. Und das hat einerseits, du wirst ja gleich sagen, es waren knapp 300 Zuschauer in der Halle. Weil man hat nämlich vorher bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ordentlich Werbung gemacht für die Bundesliga.
Ah, das war der Grund?
Ja, gut, man hatte vorher auch schon mal 300. Und gegen Weil im Dorf, da ist dann auch
Stark.
Memosch, dann ist Memosch und Suhrs Familie komplett da, weil die auch aus Bielefeld kommen, die bei Weil im Dorf spielen.
Ah, okay.
Auch ein Effekt. Ja, ohne Scheiß. Das sind auch
Stimmt.
zweistellige Bereiche. Aber es gab auch, ich glaube, Clemens Burmeister hat auf der Instagram-Seite vom MCH eine Enttäuschung geäußert, weil man hat so viel, man hat dafür wirklich Werbung gemacht und dann waren 300 Leute da, die Bock hatten auf ein geiles Spiel. Ja, und was hat der MCH gemacht? So ein bisschen Relations- oder einfach ja, aus der Not eine Tugend. Kapitän Aitü Getschim ins Tor gestellt, der übrigens gar nicht schlecht war. Also der hat auch ein paar Dinger gehalten und das Ding knapp gehalten. Ja, aber so hat man eigentlich durchgehend Flying Goalie auch gespielt. Also durchgehend Flying Goalie gegen Weil im Dorf. Das Spiel war langsam. Ich habe mir das auch nochmal im Video so ein bisschen reingezogen, also nochmal überblickt. Ich war selbst nicht in der Halle diesmal. Familiär bedingt konnte ich am Samstag leider nicht. Aber habe es mir nochmal angeschaut. Und ja, es war jetzt kein höchst attraktives Spiel. Pless hat ein, zwei gute Szenen gehabt aus meiner Sicht. Und kurz vor der Halbzeit hat der MCH das 2:2 auf dem Fuß. Und auch nach der Halbzeit hatte der MCH das Unentschieden auf dem Fuß. Aber es hat dann nicht sein sollen. Und ja, ab der 30. Minute ist dann Weil im Dorf innerhalb von, ich glaube, auch von 3 Minuten wieder mit 3 Toren Abstand durchgezogen. Da muss der MCH darauf achten, dass man, wenn man ein Tor kassiert, und einfach hier stabil bleibt, dann dass es erstmal heißt, kein weiteres Tor zu kassieren und nicht hier sofort wieder offen sein wie Scheunentore. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, aber am Ende halt auch, dann gab es die Empty Net Goals, weil du halt dauernd Flying gespielt hast. Was willst du machen? 4:7? Am Ende ganz kurioses Spiel wird in die Bundesliga-Geschichte eingehen, dass eine Mannschaft komplett Flying gespielt hat. Ich glaube, das werden wir so nicht nochmal sehen. So hoffe
Bloß das
ich's.
schöne Tor von Cesar, ne? Dass diesen 15
Oh
Meter Hammer
ja.
in den Winkel.
Ja, genau. Du kannst jetzt zu den Toren was sagen. Ich kann
Ich
das nochmal ein
habe nichts
bisschen
weiter aufgeschrieben.
überprüfen.
Ich habe es nicht mehr geschafft, das Spiel weiter jetzt an oder zu runterzuschreiben. Ich habe es nur einfach nur durchgeschaut. Hab dann auch gesehen, dass hier am Ende, was willst du da kommentieren, Knackpunkt war irgendwann 1:3, ne? Dann das ist so ein einfacher Fehler. Also würde ich jetzt so also stehen lassen, was du gesagt hast.
Ja, bei dem Tor von Cesar auch, das war ein Hammer. Ich hätte fast schon gesagt, Aitü Getschim kann ihn halten, aber ich werde mir diese Kritik jetzt nicht mehr, weil er kein Torwart ist. Wenn das ein Christe Groth wäre oder sowas, würde ich hier sicherlich sagen, okay, da können die Arme hoch, aber es ist einfach ein Hammer und du weißt, wie schwer diese Bälle sind. Die sieht man spät aus dem Winkel und da auch der
Aber noch
MCH nicht
da,
gut
also wenn
gestaffelt.
kein Tor war da, da kann man nichts kritisieren. Trotzdem war das ja schön gezielt, sage ich mal.
Ja,
Ja.
ein Highlight war noch ein schöner Fallrückzieher von
Oh.
Kadir Jentürk, aber der wurde nicht gezeigt.
Ja, schön. Schön. Vielen Dank an die Ligen.
Ja, egal.
Penzberg, Pauli, letztes Spiel, 5
Oh
zu
ja.
6, richtig eng, viele Tore, 250 Zuschauer in
Ja.
Penzberg,
Penzberg.
Azizi wieder am Start.
Ja.
Und da war natürlich so ein bisschen, wie immer, so ein bisschen random individuell Futsal. Ja, also immer so
Ja.
ein paar Elemente zwischendurch. Viel einfach Kick and Rush, hier ein Fehler, dann Konter, Fehler, Konter
Ja.
in den Highlight-Szenen. Dudek hatte auch nicht so seinen besten Tag, habe ich das Gefühl gehabt, weil viel im 1 gegen 1, dann zu spät unten, Beine auf und so. Aber ging ja dann für Pauli gut aus. Und ich weiß nicht, ob ich zu den Toren, ich habe jetzt nochmal zu den Toren so ein bisschen was geschrieben. Aber man könnte es auch jetzt zusammenfassen, dass ich finde echt Spo, Grünberg, Mozzafari und Jeremejeff mit den Vieren, oder kannst du die Spo kannst du sogar noch austauschen, die Brüder, hat Pauli echt eine gute Starting Four.
Ja, also individuell auf jeden
Ja.
Fall. Das Spiel, wie du sagst, ich habe die Highlights gesehen, die Highlights wirken so ein bisschen wie Freestyle. Also ist halt wenig, ich sag mal so, Futsal taktisch, gruppentaktisches. Das fehlt so ein bisschen. Aber gut, Pauli gewinnt das Spiel, ganz wichtige 3 Punkte auch, weil man sich damit auch so ein bisschen natürlich wieder Vorsprung vor dem Relegationsplatz versorgt hat. Ich fand das Tor von Grünberg, das 1:0 war es, glaube ich, das er unter die Latte zämmert, auch richtig
Ja,
schön,
zum Teil auch
muss man
schon,
sagen.
ja.
Also auch viele, muss man sagen, viele Fernschusstore von Pauli habe ich jetzt in Erinnerung irgendwie.
Auch von
Aber
Spo, was war das denn? 6 zu, was kann man, wo habe ich es hingeschrieben? Auch das war richtig schon unten rein, unten flach, hinten an den Pfosten geknallt, auch richtig schön.
Ja, aber viel, ich habe, also, wenn ich mir die Highlights, ich habe mir auch notiert, noch zu den Highlights, viel so also Ballgestocher, dann irgendwie gerade noch den Zweikampf und dann Konter und hin und her und ist sicherlich attraktiv gewesen für die Zuschauer, weil es auch ein schön enges Spiel war, hin und her vom Ergebnis und am Ende vielleicht ein glücklicher Sieger, vielleicht auch verdient, ich finde, das kann man hier aus den Highlights nicht entnehmen, aber sicherlich ein glücklich mit dem Sieg der FC St. Pauli. Und ja, Penzberg dadurch natürlich jetzt, ja, ich glaube, wir können uns so langsam festlegen, dass da die Liga.
Oh, ja, es wird schwer. Also auch weil man in der Defensive, finde ich, ja, in den Szenen nicht so schnell lernt, wie man lernen müsste. Sagen wir es mal so. Allein so ein Azizi, Top-Mann nach vorne. Zwei Tore, steht er einfach fast in der Mittellinie. Ja, der fehlt einfach in der Defensive, auch wenn das dann 3 gegen 3 ist, ist ja egal. Der Raum ist ja viel größer, das heißt, der Gegner kann ja viel mehr Laufduelle führen. Und ja, da sieht man eben, dass es da noch hängt, auch das 1 Meter Anlaufen, auch bei, das ist ja eigentlich das Grünberg-Tor, ja, weil man eben die Leute nicht scharf anläuft auf 1 Meter. Und das sind ja so die Basics, das ist halt echt schade. Und die haben ja so ein paar Spieler wirklich versammelt, die immer da sind, die auch stabil sein können, aber ich sehe jetzt auch nicht mehr nach dem direkten, das ist ja ein direkt 6-Punkte-Spiel, wenn man sie so nennen möchte, gegen den direkten Konkurrenten um den Nichtabstieg, wird es jetzt sehr, sehr schwer. Das wird aus meiner Sicht nur noch mit dem neuen Trainer, der wirklich weiß, wie kann ich jetzt Futsal Basics, was sind die Futsal Basics und die auch nur konzentriert machen, plus 3 Spieler von Fußball-Oberliga-Niveau.
Ja, aber Penzberg ist ja immer gut für ein Tor oder 3 sogar. Also gegen jede Mannschaft schießen die Tore, können die Tore schießen. Das Problem ist einfach diese desolate Defensivarbeit. Das ist einfach das Problem. Die kassieren einfach immer mehr, als sie schießen. Und irgendwann lösen sie sich auf in der Defensive und gegen einige Mannschaften kriegen sie dann 5, 6 oder was auch immer Tordifferenzen. Und ja, ich sehe da auch jetzt nicht mehr viel Licht am Ende des Tunnels. Weil man jetzt gegen Pauli, dann hat man noch 2, 3 Mannschaften vor sich oder einfach 2 Mannschaften, jetzt sagen wir mal Bielefeld und Wacker, die wird man nicht einholen. Ich glaube, von den restlichen 21 Punkten werden nicht viele auf das Penzberger Konto gehen. Ja, ist sehr schade, aber was ich gut finde, die Jungs stecken nicht auf, sie geben Gas. Problem ist, du kannst Gas geben, wie du willst, wenn du bestimmte Futsal-Basics nicht beherrschst. Dann holt dich auch eine Mannschaft wie Pauli, die ein bisschen Futsal spielt mit ganz viel Individualstärke, was auch Futsal ist, das will ich jetzt nicht damit irgendwie so aussagen. Und die haben eine gute Starting Five, hast du auch schon gesagt. Also Pauli sicherlich auch hier jetzt hat sich gesichert, 7 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, 13 Punkte Vorsprung vor dem letzten Abstiegs-, also vor dem Abstiegsplatz. Ja, ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Pauli und Penzberg hat damit eigentlich so einiges an Beton um den Füßen jetzt. Und ja.
Guck, wir können sogar jetzt schon sagen, dass Jahn Regensburg Hot und Stuttgarter FC schon nicht mehr Letzter werden können.
Ja, das auch. Also ihr könnt nicht mehr absteigen. Erstmal so, also direkt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jahn Regensburg. Saisonziel erreicht, kein direkter Abstieg. So. Oder wie war das? Und Hot ja auch. Hot macht ja auch immer kleine Brötchen. Für dieses Jahr alles Bonusspiele. Also Hot, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt nicht mehr direkt absteigen. Also müssen wir mal zum Ausdruck bringen hier. Ja, okay. Haben wir gemacht. Daniel, hast du noch was zum letzten Spiel jetzt hier? Oder machen wir jetzt erstmal
wieder Prediction? Alles gut. Ich glaube, wir sind durch. Meine
Tochter
ist gerade gekommen zum Schlafen. Von daher ist es einfach ein guter Schluss.
Ja, nee, wir müssen auch kurz, Daniel.
Nee, ich muss los. Wenn der Podcast-Schrank besetzt ist, ist das Problem. Oder das Podcast-Schrank-Zimmer.
Die Zuhörer müssen wissen.
Ja, die Kinder gehen vor. Deshalb haben wir alle Spiele zum Glück ja abgearbeitet und damit heute mal einen schnellen Abschied. Einfach schönen Abend an alle. Viel Spaß beim Podcast und bei der Futsal-Woche. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Daniel, tschüss und an alle da draußen, schöne Woche. Bis demnächst.
Jo, ciao.
Ciao.